Heute Morgen geht es um das Thema siegreich beten in Versuchungen. Und ich würde sagen, wer kennt das nicht? Ich meine die Versuchungen. Das siegreiche Beten hoffentlich auch. Also darum soll es heute Morgen gehen. Und nach der sehr passenden Lesung von Almut in der Hilfestellung, die uns Paulus gibt in seinem Brief an die Epheser, das ist ja sozusagen die Ausrüstung, lese ich jetzt aus Lukas Kapitel 4, ab Vers 1 bis 13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang vom Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen. Und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn schließlich. Der Teufel aber sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag doch zu diesem Stein, dass er zu Brot wird. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von jedem Wort Gottes. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Dann sagte der Teufel zu ihm, alle diese Macht und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, soll das alles dein sein. Jesus antwortete ihm, geh weg, geh hinter mich, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Danach führte er ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen über dir, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, es ist dir gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er eine Zeit lang von ihm. Ihr Lieben, das ist ein sehr überraschender Text. Also vermutlich hört ihr ihn heute nicht zum ersten Mal. Aber ich bin immer wieder überrascht, wenn ich ihn neu lese, auch mit neuen Augen lese. Aber ich möchte mal bei der Frage anfangen, wie erleben wir denn Versuchungen? In anderer Gestalt. Natürlich, wir sind ja nicht Jesus. Aber die Schlange, die schon ganz, ganz, ganz am Anfang des menschlichen Lebens da war, die kommt auch zu uns. Und die Schlange hat Angebote. Und zwar immer verlockende Angebote. Immer etwas, was einen anspricht, oder besser gesagt, was einen geradezu anspringt. In leuchtenden, schönen, schillernden Farben. Farben, die uns gefallen. Farben, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Wo wir geradezu nach hungern oder dürsten. Kaufangebote. Du brauchst das. Ja, du brauchst das. Vielleicht für den einen oder anderen, der nach vorne denkt und plant, was mache ich mit meiner Geldanlage oder mit einem bestimmten Geldbetrag, der soll sich ja kräftig vermehren. Und dann gibt es so bestimmte Angebote, die sind sehr verlockend, gute Renditen. Und im Internet fliegt einem das ja geradezu entgegen. Es könnte eine Versuchung sein. Und nicht selten fallen Menschen darauf rein und sind am Ende bitter enttäuscht. Reisen. Und dann heißt es doch tatsächlich, das habe ich mir verdient. Ich höre das immer so, akustisch, mit einer bestimmten Musik. Das habe ich mir verdient. Dann überlege ich mir, was habe ich eigentlich dafür getan, dass ich das verdient habe? Und warum haben das andere nicht verdient, die das Geld nicht haben? Verlockung kann zur Versuchung werden. Und dann haben wir diesen großen Raum, dieses Riesenspektrum von Unterhaltungsangeboten. Heute gibt es ja fast keinen mehr, bis auf einige Ältere vielleicht, die kein Internet haben. Wer Kinder hat, der kommt überhaupt nicht mehr ohne aus. Und wir merken, dass die ganze Entwicklung unseres Lebens dahin zielt, dass einem vieles heute nicht mehr möglich ist ohne Internet. Irgendetwas buchen ohne Internet, das geht ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie solche Menschen heute überhaupt noch klarkommen. Die brauchen Kinder oder Nachbarn oder ein Amt, das weiterhilft. Also auch das ist eine Verführung. Weg von Normalitäten, ich möchte fast sagen, zu einem abnormalen Leben. Ich glaube, die Unterhaltungsbranche, Fernsehen ist ja noch das Wenigste, obwohl es ja heute unendlich viele Kanäle gibt. Aber das, was wir im Internet finden, ist eine Riesenversuchung. Für junge Menschen, für Alleinlebende, kaum zu beherrschen. Für viele Männer ist Porno durchaus eine Versuchung. Und es gibt auch Frauen, für die das eine Versuchung ist. Wer Defizite hat diesbezüglich, muss ja nur mal eben die richtigen Programme einschalten. Und wenn keiner da ist, der es mitkriegt, der zuguckt, warum denn nicht, sagen sich viele. Dass sie dann in ihren Beziehungen nicht mehr gut klarkommen, ist eine ganz andere Geschichte. Dass da die Unzufriedenheit zunimmt und wächst, ist eine natürliche Folge davon. Paulus sagt einmal im Brief an die Römer, es ist alles gut, wobei dieses alles durchaus auch vieles ausschließt. Aber das gab es auch damals noch nicht. Ja? Aber es soll uns nichts gefangen nehmen. Und das ist die Kunst. Das ist die Kunst. Die guten Dinge des Lebens in Anspruch zu nehmen, aber nicht gefesselt zu werden. Jetzt meine ich gefesselt mit Ketten. Es gibt ja eine gefesselt sein im Sinn von Interesse, von gespannt sein. Das ist ja nur der Anfang. Ja? Aber wenn man dann irgendwann merkt, boah, ich muss die Serie immer gucken. Und wenn nicht, kann ich nicht schlafen. Wenn nicht, dann muss ich sie im Internet nachschauen. Über Mediathek geht ja heute auch alles. Ja? Also es gibt wirklich ein gefesselt sein, dass man ohne defizitär sich empfindet. So, und jetzt komme ich zu Jesus. Ist das nicht ein hochinteressanter Zusammenhang? Den habe ich jetzt eben nicht benannt. Die Folge, Jesus wurde getauft. Gottes Stimme, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Oder dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich mein Wohlgefallen. An dem habe ich meine Freude. Das ist mein ganzer Stolz, sagt der Vater. Und danach Tauffest, schönes Essen gemeinsam genossen und gefeiert. Und dann würden wir sagen, er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist und jetzt geht's los. Gibt ja so Lieder, ne? Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und dann krempeln wir die Ärmel hoch und gucken, nach rechts, nach links, geradeaus. Wo fangen wir denn an? Wohin geht der erste Dienst oder die erste Dienstreise? Nach der Ausbildung. Nach der Ausrüstung. Alles ist mitgegeben. Er war erfüllt. Er war voll des Heiligen Geistes. So voll, dass gar nichts mehr reinpasste. Das Gefäß bis zum Überlaufen, das Gefäß namens Jesus Christus, wahrer Mensch. Und dann führt ihn der Geist nicht zu den Menschen, nicht zu den Gelähmten, zu den Suchenden, zu denen, die ihn dicken Problemen feststecken. Nein, der Geist führt ihn in die Wüste. Ja, das ist doch oberschrecklich. Was hat Gott sich da eigentlich gedacht? Der war doch startklar. Nach jeder Ausbildung, nach jedem Seminar, da scharren wir doch mit den Füßen, dass wir endlich das weitergeben können, was wir gelernt haben. Stattdessen kommt noch mal eine besondere Ausbildung und Ausrüstung. Wann lernen wir denn am meisten? Als wir die Schulbank gedrückt haben? Oder Kurse besucht haben, Weiterbildungen durchgemacht haben, also theoretisch oder im Praktikum. Alle haben irgendwas von dieser Art ja hinter sich oder mehrmals sogar. Oder lernen wir in Wüstenzeiten vielleicht sogar mehr? Ich müsste sagen, anderes. Und im Grunde gehört es natürlich zusammen. Das eine ersetzt niemals das andere. Wüstentage, Wüstenzeiten. Wüstenzeiten sind nicht Oasentage. Es gibt heute viele Angebote, gerade auch geistlich, fürs geistliche Leben. Aber ich glaube, ich habe noch kein einziges gesehen, wo Wüstentage drüber stand. Könnte es geben. Vielleicht habe ich da nicht richtig gesucht. Aber Oasentage, die findet ihr. Und da gibt es immer ein schönes Ambiente. Da gibt es Stille, da gibt es angenehme Räume oder ein Park oder sowas, ja. Etwas Schönes, liebevoll Vorbereitetes auf dem Zimmer, auf dem Schreibtisch oder auf dem Bett. Aber Jesus wurde in die Wüste geführt. Und die Wüste ist ja gezeichnet von Menschenleere, von wilden Tieren, von wenig Grünem oder auch gar keinem Grünen. Keine Brunnen. Je tiefer es in die Wüste hineingeht, wenn man nicht direkt am Rand eines Ortes ist, dann wird es immer karger und karger und karger. Und genau da war Jesus hingeführt worden. Ihr Lieben, 40 Tage. 40 Tage vor Ostern, haben am Aschermittwoch begonnen. 40 Tage Fasten und Beten. Das ist ausgerufen und ich glaube, in der katholischen Kirche ist es ein Standard. Ich habe mich ehrlich gesagt manchmal gefragt, warum leisten wir Freikirchler uns eigentlich, dass wir das alles so leichtfertig übergehen? Als brauchten wir das nicht. Ich komme dem immer näher und habe mir fest vorgenommen, mindestens 2 Wochen in diesen 14 Tagen nicht voll zu fasten, aber ein Teilfasten, auf Süßigkeiten zu verzichten und nur 2 Mahlzeiten am Tag. Also ich sag mal, das ist das Minimum. Vielleicht schaffe ich ja mehr. Jetzt ist die große Frage, warum? Warum haben wir dieses Fasten in diese Passionszeit hineingelegt? Nicht um des Fastens willen und schon gar nicht um abzunehmen. Das kann man immer machen. Und das tut uns natürlich auch gut. Aber Fasten und Beten, genau dieser Zusammenhang, geht ja genau darum, dass wir Gott suchen, dass wir uns Freiräume schaffen, um Gott zu suchen. Nach einem guten Mittagessen oder einem guten Abendessen, da fällt es uns schwer, in die Stille zu gehen und zu beten, mit Gott Gemeinschaft zu haben, alleine, ohne andere Menschen rundherum, oder in die Fürbitte zu gehen. Das fällt ja viel leichter, wenn wir körperlich unbeschwert sind. Also das Ganze hat einen Sinn. Den Sinn der Konzentration auf unseren Herrn und Gott und den Sinn des Verzichtes. Da kommen wir auch Jesus nahe, des Verzichtes und um zu beten. Vielleicht auch gerade in der Fürbitte zuzulegen, uns die Nöte der Welt zu eigen zu machen, dem näher zu kommen, uns darauf einzulassen und einzutreten, wie wir das gestern im Gebetsseminar sehr konkret gesagt und auch getan haben. Wüstenzeiten sind Zeiten, die kein Mensch liebt. Jetzt frage ich mal so in die Gemeinde hinein, wer von euch hat denn mal eine Wüstenzeit durchgemacht? Ja, das sind viele, das habe ich mir gedacht. In der Regel unfreiwillig. In der Regel verbinden wir das mit Krise. Wüstenzeiten, wo wir sagen, ich habe das Gefühl, ich vertrockne innerlich. Wo wir das Gefühl haben, Jesus ist weit weg. Und ich muss irgendwie versuchen durchzukommen und den Kopf über Wasser zu halten. Oder, es passt natürlich gar nicht, das Bild, aber den Kopf oben zu halten, ja? Den Kopf wenigstens oben zu halten. Wenn wir den Zusammenhang bei den anderen Evangelisten lesen, Matthäus, Markus und Lukas berichten uns diesen Text. Markus spricht nicht darüber. Markus erwähnt es sowieso nur ganz kurz. Aber bei Lukas steht, er wurde 40 Tage versucht. 40 Tage lang, jeden Tag versucht vom Teufel. Und dann sind hier drei besondere Situationen beschrieben und herausgegriffen. Sozusagen stellvertretend. Auch da hat keiner Protokoll geschrieben, um alle Versuchungen, die Jesus durchgemacht hat, aufzuschreiben. Und es sind natürlich die klassischen Bereiche. Wenn einer Hunger hat, dann ist das Angebot eines leckeren Essens oder nur eines Stückchen Brots eine Versuchung. Der Teufel ist clever. Er ist ja der Affe Gottes, der Nachmacher. Er kann nichts kreieren, aber er kann kopieren. Er ist nur ein Nachmacher. Er kann nichts von sich aus, aber er kann abgucken. Also, weil er genau weiß, dass das im Moment eine große Schwachstelle ist bei einem, der 40 Tage nichts gegessen hat. Übrigens, die Forscher haben herausgefunden, die sprechen von 3x3, kann man sich auch gut merken. Man kann 3 Wochen gut leben, ohne etwas zu essen. Haben viele ausprobiert. 21 Tage, 3 Wochen kann man gut leben, ohne zu essen. Aber offensichtlich auch 40 Tage. Es gibt sogar Menschen, die haben das noch länger ausprobiert und auch geschafft, ohne gesundheitlichen Schaden zu leiden. Man kann 3 Tage aushalten, ohne etwas zu trinken. Ist nicht gesund, aber gibt auch da Beispiele von Menschen, die das gut ausgehalten haben. Wer sich zum Beispiel in der Wüste verirrt hat und bis er wieder eine Oase findet, 3 Tage ohne und dann wird's lebensgefährlich, je nach Konstitution eines Körpers. Und 3 Minuten kann man aushalten ohne Luft, also unter Wasser, ja. Ein Mensch am Ertrinken ist. 3 Minuten, ohne dass das Gehirn großen Schaden nimmt und danach wird's kritisch. Durchschnittswerte, wohlgemerkt. Ja. Also, der Teufel kommt und sagt zu Jesus, du bist doch allmächtig. Du kannst doch alles. Du bist doch Gottes Sohn. Jetzt beweis es mal. Also, er kommt wie eine Schlange. Und Jesus argumentiert mit dem Wort Gottes. Und das ist die Weisheit. Er argumentiert oder er antwortet mit dem Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht nur davon, dass er seinen Bauch füllt. Viel wichtiger ist die geistliche Nahrung. Er lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem Wort Gottes, denn das macht wirklich satt. Jesus hat immer genau die richtige Antwort parat. Das ist ein Zeichen der Weisheit, ist ein Zeichen der Überlegenheit, ist ein Zeichen seines geistlichen Selbstbewusstseins. Und davon können wir eine Menge lernen für uns selber. Und im zweiten Bereich geht es um den Reichtum. Ich weiß nicht, ob jemand von euch gerne arm ist. Es gibt wirklich Menschen, die sind mit wenigem richtig zufrieden und sagen, ich möchte nicht mehr. Man sieht ja ab und zu mal solche Berichte oder liest irgendwelche Bücher. Es gibt solche Menschen, die haben das trainiert und die sagen, alles andere ist Ballast, würde mich nur unnötig beschäftigen. Will ich nicht haben, brauche ich nicht. Ist sicher anders, wenn man Kinder hat. Reichtum. Also offensichtlich war es möglich, dass der Satan Jesus einen Einblick geben konnte in die Herrlichkeiten dieser Welt. Die waren nicht so computergesteuert wie heute, aber er muss viel Schönes gesehen haben, das glaube ich schon. Dem Teufel ist ja erstaunlich viel Macht gegeben. Viel mehr, als uns lieb ist. Viel mehr, als wir für möglich halten. Weil wir doch wissen, er ist ein gefallener Engel, dieser Luzifer. Er ist ein Geschöpf, der sich gegen Gott gestellt hat, der rebelliert hat und den Gott rauswerfen musste. Und der seitdem gegen Gott kämpft und Gott hat ihm diesen Spielraum gelassen. Das Warum werden wir wahrscheinlich nie ganz verstehen. Müssen wir auch nicht verstehen. Aber wir leben in diesem Kampf. Und auf diesem Kampffeld hat jeder so seine Schlachten zu schlagen. Jesus geht an der Stelle ein ganzes Stück weiter, als er in diese Versuchung hineingeführt wird. Und er spricht ihn direkt an. Er entlarvt ihm, er sagt ihm genau, ich weiß, wer du bist. Satan. Gehe hinter mich, Satan. Hau ab, zu gut Deutsch. Und wieder das Zitat der Bibel, es steht geschrieben. Er argumentiert nicht mit eigenen Worten, er argumentiert mit dem Wort Gottes. Wir sollen Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Ich glaube, dass das die allergrößte Versuchung auch heute ist. Wenn wir überlegen, was Anbetung ist, wie vieles von Menschen Geschaffene sucht unsere Anbetung. Also nicht unbedingt in der Weise, dass wir niederknien und Gebete formulieren. Das wird wahrscheinlich nicht geschehen. Aber in dem, welchen Raum es in unserem Leben einnimmt, in dem Maße, wie wir uns damit beschäftigen, wie wir uns davon beschlagnahmen lassen, das sind Formen von Anbetung. Unbewusst. Deswegen will ich es bewusst machen. Ich habe Männer gesehen, die neue Autos hatten, bei mir in der Straße. Schicke Autos, obwohl ich nicht gerade im reichen Viertel wohne. Die haben da sonntags morgens dran poliert, die knieten nieder vor dem Ding, ja, und haben die Felgen poliert bis zum geht nicht mehr. Auf die Idee käme ich gar nicht. Darf gern mal jemand machen für mich, hätte ich nichts gegen. Das ist eine Form von Anbetung. Sonntags morgens, ja, hat man ja auch Zeit. Geht man ja nicht in den Gottesdienst, ja. Also, wir müssen das mal überlegen. Gibt es Dinge in unserem Leben, geschaffene Dinge oder auch Menschen, es können auch Menschen sein, es können sogar die Kinder sein, ja, denen wir übergebührlich viel Aufmerksamkeit und Zuwendung schenken. Ich sag mal, mehr als gut und nötig ist. Ich spreche nicht von dem, was nötig ist. Ja. Vieles, und das ist die Versuchung des Teufels, vieles sucht unsere Anbetung. Und letztlich steht der Teufel dahinter. Der Teufel sucht Anbetung. Er will groß sein. Das goldene Kalb. Konnte man sehen, als das Volk Israel wartete, dass Mose endlich wieder vom Berg runterkommt, hatten sie keine Geduld mehr. Ich finde eine sehr interessante Geschichte. Menschen brauchen etwas, was sie anbeten. Jeder Mensch, denn dazu sind wir oder so sind wir geschaffen, alle. Und dann haben sie ganz schnell alles gesammelt und haben daraus ein goldenes, sichtbares Kalb gemacht. Haben das bestimmt genauso poliert. Und Mose kommt vom Berg und ist fertig. Und kann es nicht fassen. Auch da wissen wir nicht, wie lange es gedauert hat. Also, wem dienen wir? Was wir lieben, dem dienen wir. Und je mehr wir etwas lieben, je mehr wenden wir uns ihm zu, je mehr investieren wir dafür. Wenn wir Jesus zutiefst lieben, den dreieinigen Gott, wenn wir ihn von Herzen lieben, dann dienen wir ihm. Natürlich hat das eine praktische Gestalt. Ja? Natürlich drückt sich das aus in Diensten an Menschen. Aber wir können prüfen, tue ich das jetzt für mich? Zu meiner eigenen Ehre? So dafür? Damit der Heiligenschein auch ein bisschen heller und glänzender und strahlender wird? Oder tue ich es wirklich auch ganz selbstlos für Jesus? Das würde auch bedeuten, dass wir über vieles gar nicht sprechen. Dass wir manches nicht weitererzählen. Sondern dass wir sagen, Herr, das ist einfach nur für dich. Es muss keiner wissen. Es ist für dich. Die Stunde im Lobpreis, beim Spaziergang irgendwo im Feld oder im Wald oder alleine zu Hause, als keiner da war. Das muss ich nicht gleich weitererzählen. Das ist zwischen mir und dem Herrn. Zwischen dir und Jesus und deinem Gott. Und dann kommt die dritte Situation. Auf einem hohen Berg hat der Teufel Jesus geführt. Was bedeutet denn das? Stürz dich hinunter. War Jesus so hungrig, so down, so verzweifelt? Hat er die Beziehung zu Gott, seinem Vater, nicht mehr so intensiv erlebt, dass er eventuell Gedanken hatte, die er gar nicht haben wollte? Ich denke, Menschen hätten es an seiner Stelle sicher gehabt. Denn stürz dich vom Berg herunter klingt ja sehr nach Suizid. Aber hier ging es um die Versuchung, probier es doch mal aus, ja? Versuch doch mal Batman. Und dann werden die Engel kommen und die werden dich tragen und du wirst eine ganz neue Erfahrung machen. Horizonterweiterung. Erweiterung der Wahrnehmungen. Teenager, Jugendliche, probier mal die Pille. Probier mal. Nur einmal. Nur einmal. Nur einmal, dass du weißt, was es für eine Wirkung hat. Hasch ist nur Hasch. Ist nur Marihuana. Das macht nicht abhängig. Keine Sorge. Ecstasy. Das sagt man erst gar nicht. Guck mal. Probier mal ein ganz kleines bisschen. Oder schnupf mal. Ja? Also nur ein kleines bisschen. Und dann, du wirst merken, du hast Gefühle, die kanntest du noch gar nicht. Ja? So spielt sich das ab. Genau so spielt sich das ab. Du wirst eine neue Erfahrung machen. Du wirst merken, du wächst über dich hinaus. Du kriegst Kräfte. Du hast ein High. Das hast du aus dir heraus überhaupt nie. Nun, Jesus konnte ja damit nicht kommen. Uns schon. Jesus hat auch an dieser Stelle wieder eine ganz klare Antwort. Und auch hier. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wir sprechen heute von den drei großen Bereichen. Es gab schon vor 20, 30 Jahren dieses Buch, ich weiß gar nicht von wem, Geld, Sex und Macht, diese drei großen Versuchungen. Und es stimmt. Ich weiß nicht, war das von Gerd Vollmer? Könnte sein. Ja, Richard Foster. Ihr habt's gelesen, deshalb, ja. Also, Es stimmt. Ich habe ja viele Jahre gedacht, die Politiker und die Wirtschaftsleute in Deutschland wären doch verantwortungsbewusste Menschen. Ihr habt das schon vor mir gewusst, ja? Also ich hätte nicht gerade für viele die Hand ins Feuer gelegt, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so viel Korruption gibt, im Wirtschaftsbereich wie in den letzten 10 Jahren und auch früher aufgedeckt worden ist. Es ist eine Schande. Wir sind doch keine Bananenrepublik, oder? Reichtum scheint so eine Faszination zu haben. Und dann schaffen es die Reichsten, alles zu vergeuden und am Ende Insolvenz anmelden zu müssen. Nun, wir sagen, das ist ja nicht unser Problem, ja? Wir gehören ja nicht zu denen. Und dennoch kann Geld eine Versuchung sein. Auch in unseren Möglichkeiten. Wenn wir Politiker anschauen, jetzt gerade die Wahlen, die es gerade in den letzten Wochen, Monaten wieder gegeben hat, wie viele der Politiker haben sich als Korrupte entwickelt? Ja? Heimsen ein, lassen sich bestechen, um an die Macht zu kommen. Und da gibt es gleich 2 Versuchungen, Reichtum und Macht. Was geschieht in Firmen nicht alles, damit Menschen aufsteigen? Was wird nicht alles gekungelt? Und an der Stelle kann ich nur sagen, gerade für euch, die ihr im Bereich der Wirtschaft tätig seid, haltet euch so nah an Gott, pflegt eine so enge Beziehung mit ihm, dass ihr in Versuchungen hellwach seid, geistlich wach seid und nicht drauf reinfallt. Darauf kann kein Segen liegen. Wer sich etwas nimmt, was ihm nicht zusteht, was nicht rechtens ist, auch wenn man die Karriereleiter nach oben weiterkommt, wohl dem, der es durch gute Arbeit, Redlichkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen schafft, aber wer es auf anderem Wege versucht und sich da versuchen lässt, der wird erleben, darauf liegt kein Segen. Wir kennen Beispiele genug davon. Und heute ist ja die Ehe ein Auslaufmodell. Ist es das wirklich? Gesellschaftlich gesehen muss man sagen, es scheint fast so. Es scheint fast so. Alle Lebensformen sind legal. Alle sind möglich. Seit die Ehe für Homosexuelle legalisiert ist und Männer und auch 2 Frauen heiraten können, wagen sie es ja auch. Ich habe in all meinen Dienstjahren, angefangen bei der ersten Stelle in Frankfurt, als ich für die Jugendarbeit verantwortlich war, immer mit Homosexuellen zu tun gehabt, in jeder Gemeinde und in der Seelsorge sowieso. Ich habe mitgekriegt, wie betroffene Männer, aber hauptsächlich Frauen, sich gequält haben. Weil es natürlich ein Tabu war. Ein großes Tabuthema. Ich weiß, das ist für Betroffene, die irgendwann schon als Jugendliche merken, ich ticke anders als die anderen. Ich fühle mich zum eigenen Geschlecht hingezogen. Das ist für die nicht ohne, sich zu outen. Vor den Eltern oder auch in der Gemeinde oder in der Schulklasse, wo auch immer. Ja. Das ist nicht einfach. Und die können auch keinen Knopf betätigen und sagen so, und jetzt will ich als sexuell normal orientierter Mensch leben. Das sage ich zum Verständnis für die, die andere verurteilen. Aber die Bibel ist an der Stelle völlig klar. Ich sag mal, homosexuell orientiert sein ist eine Bürde. Aber homosexuell leben in einer Beziehung, wo alles ausgelebt wird und womöglich noch Partnerschaften kaputt macht, da sagt die Bibel sehr eindeutig, das ist Sünde. Also, das sind die 3 großen Bereiche, in denen man im Kleinen oder auch in einem größeren Maße versuchlich ist. Überleg dir bitte mal selber, was ist der Bereich, wo du merkst, da kratzt manchmal was an dir. Und es fängt immer in unseren Gedanken an. Nicht in Taten, nicht in Worten, in Gedanken. Und die Gedanken werden gesteuert aus unserem Herzen, durch unsere Herzenseinstellungen, durch unsere Herzenshaltungen. Wenn ich die ganz tiefe Haltung habe, Gott, ich will dir gehorsam leben. Ich will tun, was dein Wort sagt. Ich will deine Gebote als die Maßstäbe für mein Leben nehmen. Und zwar vom ersten bis zum letzten Gebot. Dann prägt das meine Einstellung, dann prägt das meine Gedankenwelt. Wer sich aber mehr in dem beschäftigt, was inflationär in unserer Welt ist, was heute zur Norm geworden ist, gesellschaftlich gesehen, der wird merken, und wir sind davon umgeben, wir können uns auch nicht aus dieser Welt rausstehlen, aber der wird merken, das macht was mit uns. Och, das ist ja nicht so schlimm. Oder, och, das sieht ja keiner. Achtung, Achtung, Gott sieht alles. Nun sind wir ein bisschen geprägt, wer also christlich sozialisiert aufgewachsen ist und mal das Kinderlied gelernt hat, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Der kennt Gott vielleicht mehr so als den Polizisten und Aufpasser und zieht den Kopf ein und hat gar nicht das große Vertrauen zu Gott. Also das ist oft so dieses einerseits und andererseits. Aber wenn wir Gott kennen als den absolut Guten und Gütigen, als den Gott, der uns wirklich das Beste zugedacht hat, was unserem Leben gut tut, und dass Gebote Geländer zum Leben sind, an denen man sich auch mal festhalten kann, wenn da hinter ein Abgrund kommt, der wird Gott danken. Junge Menschen haben es da nicht so einfach. Die sind ja erst auf dem Weg und lernen und experimentieren und müssen sich zwischen Gesellschaft und Gemeinde zurechtfinden, gerade in den ganzen ethischen Fragen. Versuchungen. So, jetzt geht es ja um die große Frage, wie gehen wir damit um und wie können wir siegreich beten? Ich bin nicht sicher, ob ich das Beispiel im Sommer, als ich zum letzten Mal hier gepredigt habe, schon erzählt habe. Also, wenn wir die Sünde mal gedanklich personifizieren, da kommt die Sünde und klopft an unsere Türe. Ist ein bisschen banal, hilft aber zum Verständnis und zum Umgang und will in unsere Gedankenwelt hinein. Und wir gehen an die Türe und sagen, ich bin nicht da. Ich bin gestorben. Mich gibt's überhaupt nicht für dich. Dann hat die Sünde gar keine Chance, denn hinter dieser Haustüre wohnt niemand mehr. Also dieses Bild. Wer zu Jesus gekommen ist, der ist tot für die Sünde. Paulus hat das im Römerbrief ausführlich dargestellt. Ja? Der ist der Sünde gestorben. Das ist ein Text, der oft bei Taufen als Predigtext genutzt wird. Ich bin für die Sünde tot. Aber Luther hat uns jetzt ein bisschen barmherzig geholfen und er sagt, der alte Mensch ist zwar tot, aber das Biest kann schwimmen. Versteht ihr? Der alte Mensch ohne Jesus, der ist mit Jesus, das ist das Kreuz, brauche ich immer suchen, am Kreuz gestorben. Und wer zur Erkenntnis kommt, weil ich ja Christus angezogen habe, weil er ja sozusagen mein Ein und Alles geworden ist. Christus und ich und Christus, wir sind eins. Uns kann man überhaupt nie wieder trennen. Deswegen wird das in der Taufe vollzogen, in dieser symbolischen Handlung, ja, mit Christus gestorben. Und dann lasse ich die Täuflinge 3 Minuten, naja, 2 Minuten unten, damit der alte Mensch auch wirklich ersäuft wird. Ihr habt ja gehört, 3 Minuten geht, ja. Also 2 Minuten ist eine ganz gute Vorgabe. Und dann hole ich sie wieder hoch, mit Christus auferstanden. Den neuen Menschen angezogen. Also jetzt ist der Alte da unten ertrunken, ja. Das ist in dieser Symbolik der Taufe für uns existenzielle Erfahrung. Und nun wäre es natürlich wunderschön, wir würden von dem Moment an nie wieder sündigen. Das wäre Himmel auf Erden. Okay, aber wir wissen, der Satan existiert noch, der ist noch nicht gestorben. Also der ist noch nicht endgültig beseitigt und besiegt. Aber wir leben mit Christus. Wir sind auf der Siegerseite. Das singen wir in vielen Lobpreisliedern. Ja? Wir sind Sieger mit Jesus, nicht aus uns heraus. Wir sind ja schließlich nicht bei der Olympiade, sondern wir sind auf dem Dauerlauf mit Jesus unterwegs. Mit Jesus siegen heißt, Jesus nach vorne schicken, wenn die Versuchung kommt. Wenn es entweder da oben oder in unserem Herzen so richtig rumort. Oder Umgang mit der Wahrheit. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, als junger Mensch hatte ich damit echt Probleme. Ich will euch auch sagen, warum. Ich war ein ängstlicher Mensch, das sieht man heute nicht mehr unbedingt. Aber ich war so. Strenges Elternhaus, super strenges Elternhaus, Schläge gekriegt ohne Ende, für nichts, für Peanuts. Und ich wusste genau, wenn ich die Wahrheit sage, dann hat es Folgen, spürbare Folgen. Ja. Warst du das? Oh, sorry. Warst du das? Nein, ich war das nicht. Das war ja fast ein Affekt, ja. Obwohl ich es doch war. Und da bin ich nachher hingegangen, habe gesagt, doch, ich war's. Also, hier so in diesen Jahren hier, ne? Also, Angst ist natürlich immer ein ganz schlechter Ratgeber. Angst sollte uns nie zu schnellen Antworten verleiten. Das kann auch vor dem Chef sein. Das kann sogar vor dem Nachbarn sein, ja. Haben Sie den Dreck dahin gemacht? Nein, nein. Weiß nicht, wo der herkommt. Muss der Wind geweht haben, ja? Also wir sind ja manchmal ganz schön clever in der Art, wie wir antworten. Anstatt sofort zur Wahrheit zu stehen. Denn wenn wir sofort zur Wahrheit stehen, ist die Versuchung ganz schnell weg. Löst sich in Luft auf. Wie ein Luftballon, wo man reinsticht und ist die Luft draußen. Also. Ich will uns ermutigen, die Wahrheit zu lieben. Die Wahrheit hat einen Namen, sie heißt Jesus Christus. Er ist die Wahrheit und in der Wahrheit zu leben. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das ist ein Training. Das ist geistliches Training. Und wenn Versuchungen da sind, zu widerstehen. Als ich noch gar nicht sehr lange Christ war, das sage ich jetzt zu den Jugendlichen hauptsächlich, geriet ich in eine gefährliche Situation. Ein Mann hat mich überfallen und ich war alleine und es war sehr eindeutig, was er wollte. Und das hatte mich damals niemand gelehrt. Ich habe das nie in der Gemeinde oder sonst irgendwo gehört. Aber es war reflexartig da. Natürlich, ich hatte Angst, ganz klar, ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, im Namen Jesu, hau ab! Und der ist wirklich erschrocken. Verdattert. Und dann habe ich das nochmal gesagt. Ich dachte, bevor der jetzt wieder im Namen Jesu hau ab mit allem heiligen Zorn, den ich aufbringen konnte. Und dann ist er wirklich gegangen. Und dann habe ich das an der Türe noch ein drittes Mal, die Türe auf, ich musste erst aufschließen. Und dann, weil er abgeschlossen hatte hinter sich. Und dann ging er wirklich. Ihr glaubt nicht, was ich für eine Freude in mir hatte. Über den Sieg Jesu. Das war eine ganz starke Erfahrung. Da war ich noch keine 17. Aber da habe ich wirklich gemerkt, ich kann Jesus in Anspruch nehmen, in jeder Versuchung, in jeder Gefahr. Und erlebe, in seiner Auferstehungskraft ist die Kraft, die wir in Anspruch nehmen können. Das war für mich als junger Mensch, eine Erfahrung, auf die ich vieles aufgebaut habe. Will euch ermutigen, lebt in dieser Weise siegreich. Schickt Jesus vor. Jesus ist doch mächtig. Er ist doch allmächtig. Wenn ihr in Situationen kommt, wenn ihr in Häuser kommt oder in eurem Wohnort, ihr spürt, da ist irgendetwas, das ist euch nicht geheuer. Manche sind ja hochsensibel und empfinden Stimmungen. Im Namen Jesu, ich stelle mich unter deinen Schutz und nichts darf mich hier angreifen. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Frau, die sagte, nach meiner Taufe, irgendwo in Deutschland, nach meiner Taufe sind Dinge geschehen, die waren mir nicht geheuer. Und sie wusste nicht richtig, damit umzugehen. Und ist in ihrem Leben mit Jesus nicht fröhlich geworden, sondern eher depressiv. Und dann sind wir jetzt auf dem Weg, ihr daraus zu helfen. Also, in Jesus ist der Sieg. Und im Hebräerbrief steht es ganz deutlich. Jesus wurde versucht in allen Dingen gleich wie wir. Also wir können immer sagen, Jesus, du verstehst mich, wie es mir da innen drin geht. Für die, die nicht in der Ehe leben oder nicht mehr in der Ehe leben, die mit Einsamkeit zu kämpfen haben, Herr, du weißt, wie es mir geht, du verstehst mich. Ist das nicht eine großartige Hilfe? Gott hat es nicht mehr ausgehalten ohne uns. Und dann hat er diesen wunderbaren Weg gewählt, dass er in menschlicher Gestalt zu uns kam und lebte wie wir. Er ist geboren wie wir, ist aufgewachsen wie wir. Er hat mit Kindern, mit Jugendlichen zu tun gehabt, wie alle jungen Menschen auf der Welt. Er hat gearbeitet mit seinen Händen als Zimmermann. Er lebte in einer Familie. Das hat er alles durch. Und sogar nach seiner Bevollmächtigung wird er versucht. Der Teufel hat an der Stelle nicht aufgehört. Er hat nicht gesagt, so jetzt ist ein für alle Mal vorbei. Auch Menschen, die voll des Geistes sind, werden versucht. Und es gibt dieses schöne Wort, wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir wissen von vielen geistlichen Leitern, Pastoren, Leiter von christlichen Werken, deren Namen man in Zeitschriften und Büchern lesen konnte, wie viele von ihnen die Ehe gebrochen haben, in große Krisen kamen, aufgehört haben, aus dem Dienst raus sind. Wisst ihr, was das Schlimmste dabei ist? Dass sie die Berufung Gottes nicht mehr fortführen konnten. Das ist das Schlimmste. Was haben sie dem Reich Gottes und der Gemeinde Jesu weggenommen? Gestohlen? Was haben sie an Irritation verursacht? Nun, es ist nicht meine Sache, irgendjemand zu verurteilen. Ich will nur die Folgen aufzeigen. Jede Ehe, die zerbricht, und mag man es noch so gut verstehen, schlägt ganz große Wellen bei den Kindern, bei den Verwandten, bei den Freunden, bei den Nachbarn, bei allen. Es sind immer ganz viele, die mit betroffen sind. Also, es fängt da an in unseren Gedanken. Und es fängt da an, dass wir sagen, Herr, gib mir ein gehorsames Herz. Der König Salomo konnte sich etwas wünschen. Und er war klug genug, sich das zu wünschen, ein gehorsames Herz. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Erkenntnis und Weisheit und ein gehorsames Herz. Ihr Lieben, wir können siegreich leben. Und wenn wir mal auf die Nase gefallen sind, wenn wir irgendwo versagt haben, muss keiner am Boden liegen bleiben. Innerlich. Ich kenne so viele Christen, die laufen mit einem schlechten Gewissen durch das Leben. Sehen auch so aus, ja? Wie das personifizierte schlechte Gewissen. Und dann frage ich jemanden, den ich lange kenne, geht's dir nicht gut? Wie hast du das gemerkt? Naja, es steht ja in deinem Gesicht geschrieben. Und dann ist das oft die Antwort, ja? Ich habe damals, das kann Jahre her sein, und sie haben es nicht geschafft, Vergebung anzunehmen. Wenn Jesus vergibt, reinigt er uns völlig, jeden Tag neu. Es gibt keine tiefere Reinigung, da könnt ihr mal ein Geschäft suchen irgendwo, ja, wo das Herz gereinigt wird als bei Jesus, als am Kreuz, als durch das Blut Jesu Christi. Das ist die größte Tiefenreinigung überhaupt. Weiß wie Schnee. Es gibt nichts Weißeres als Schnee. Deswegen sind wir auch so gerne da. Wenn es denn Winter ist, ja, mit richtigen. Also, um Vergebung bitten, Vergebung annehmen, Jesus dafür danken und wieder aufstehen und weitergehen. Ja. Denn sonst hat der Teufel nochmal gesiegt. Manche Menschen bleiben in der Selbstanklage stecken und denken, sie tun sich was Gutes, als ob sie das auf die Art und Weise abbüßen würden. Ja. Ihr Lieben, das ist nicht das, was Gott will. Das ist nicht das Neue Testament. Lebt mit Jesus. Lebt in seinem Sieg. Stellt euch auf diesen Grund. Er hat alles für euch getan. Lebt als siegreiche Christen und betet, Herr Jesus, in deinem Namen weise ich die Versuchung zurück und ich nehme deine Kraft jetzt für mich in Anspruch. Wenn jemand heute spürt, es gibt irgendetwas in meinem Leben, da habe ich das nicht gepackt. Heute ist der Tag des Herrn. Heute sind viele Brüder und Schwestern hier. Sucht euch jemand, sprecht mit ihm, betet miteinander oder kommt zu einigen aus der Gemeindeleitung. Also, der Sieg Jesu ist nicht nur am Ostersonntag gültig, sondern jeden Tag. Amen.